Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Mit dem Wochenspruch für diese heute neu beginnende Woche grüße ich Sie, liebe Gemeinde, hier in Schopfloch, herzlich zum Gottesdienst am zweiten Advent. Beten wir im Wechsel einen Psalm aus dem Neuen Testament, den Hymnus aus dem Philipperbrief Nummer 764 im Gesangbuch. Man betet es versweise. 764. Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus, wir feiern Advent und schauen auf dich. Du bist der Kommende. Du bist der, der uns erlöst. Sei du jetzt schon durch deinen Heiligen Geist mitten unter uns und richte uns auf durch dein Wort. Lass uns alles ablegen, was uns hindert, zu dir zu kommen. Und schenk uns neu die Freude auf dein kommendes, ewiges Reich. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, wir danken dir, denn du bist freundlich und deine Güte währet ewiglich. Amen. Bitte Sie Platz zu nehmen. Jetzt singen wir ein Lied mit dem Singteam, das haben wir letztes Mal am Eingang schon gehört. Gloria, mein Herz singt. Und Frau Schwitzler wird uns sagen, wie wir es machen. Gell?
So, wie es auf der Leinwand steht. Wir sind ziemlich erkältet, deswegen hoffen wir einfach, dass die Gemeinde kräftig mitsingt.
Schatz, den ich dir bringen kann. in der Krippe liegen, ich werd dich wiegen und leise singen. Schatten liegen, du siehst sie kommen, doch wirst nicht fliehen. Gloria, mein Herz singt, mein Herz singt ganz leise. Gloria, und es weint und es lacht. Gloria, mein Herz singt ganz leise.
Die Schriftlesung für diesen zweiten Adventssonntag steht in Matthäus 21, die Verse 1 bis 9. Jesu Einzug in Jerusalem. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, in Sacharja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Gemeinsam möchten wir das nächste Lied singen. Es ist die Nummer 9. Nun jauchzet all ihr Frommen, die Verse 1 bis 4.
Liebe Gemeinde, in der Schriftlesung haben wir noch mal gehört die Geschichte von Jesu Einzug in Jerusalem. Und die zugrunde liegende Verheißung im Alten Testament steht beim Propheten Sacharja, Kapitel 9, Vers 9 und 10. Und es ist der heutige Text für die Predigt. Sacharja 9, Vers 9 und 10. Da lesen wir: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Liebe Gemeinde, siehe, dein König kommt zu dir reich und reitet auf einem Schlachtross. Nein, in Wirklichkeit schrieb Sacharja: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Aber liebe Gemeinde, das passt doch nicht zusammen. Ein König, der arm ist und der auf einem Esel reitet. Ein richtiger König ist nicht arm. Und ein richtiger König ritt damals nicht auf einem Esel, sondern auf einem Ross. Der Esel war das Fahrrad des armen Mannes, das Reittier des armen Mannes. Ein richtiger König war reich. Der trug einen goldenen Panzer und ritt auf einem prächtigen Schlachtross. Ein König, der arm ist und auf einem Esel daherreitet, das ist doch ein komischer König in den Augen der Menschen. Aber fragen wir, was wird dieser in den Augen der Menschen komische König, was wird dieser tun? Da heißt: Ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch in diesem Jahr, das jetzt dann bald wieder zu Ende geht, war unsere Welt wieder voller Leid und Krieg und Terror. Fast alle Menschen sehnen sich doch irgendwo nach Frieden. Man möchte den Frieden geradezu herbeizwingen. Nun, der Staat hat nach den Worten der Bibel den Auftrag, auch mit Mitteln der Gewalt für Ausgleich und Recht und Frieden zu sorgen. So lesen wir beim Apostel Paulus in Römer 13: Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin und trägt das Schwert nicht umsonst und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Oder These 5 der sogenannten Barmer Theologischen Erklärung von 1934, schau im Gesangbuch hinter abgedruckt, da lesen wir folgende Sätze. Die Schrift, also die Bibel, sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Nun, wenn es dem König mit Schwert gelingt, auch mit Mitteln des Krieges, mit Soldaten und mit Waffen Frieden herzustellen, dann ist es immer ein relativer Friede, ein gefährdeter Friede, ein Friede auf Zeit. In den Zeiten um Sacharja herum war Alexander der Große, der sogenannte Shootingstar. Der wurde bejubelt, aber sein Weltreich zerfiel sofort nach seinem frühen Tod. Und so ist es mit vielen Reichen gegangen bis zum heutigen Tag. Mit den Mitteln des Schwerts, also mit Gewalt, wird immer nur ein zeitliches Reich gebaut. Nur ein relativer Friede, ein brüchiger, immer gefährdeter Friede auf Zeit. Denn das Urproblem in uns Menschen, die Sünde, wird so nicht gelöst. Homo homini lupus. Der Mensch ist dem anderen Menschen ein Wolf, heißt ein altes lateinisches Sprichwort. Oft gelingt dem König mit Schwert nicht einmal ein relativer Friede, denn das Wesen von uns Menschen ist von Sünde geprägt und wir leben in einer noch nicht erlösten Welt. Streit ist an der Tagesordnung, im Großen wie im Kleinen. Da brauchen wir gar nicht weit laufen, manchmal bloß bis zum nächsten Spiegel. Das Neue Testament nun sieht den ganz anderen König, den König ohne Schwert. Das Neue Testament sieht diesen König in Jesus als gekommen. Jesus reitet auf einem Esel in die Stadt Jerusalem ein. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Gleich danach folgt die Geschichte von der Tempelreinigung. Jesus treibt die Händler aus und sagt, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt's zur Räuberhöhle gemacht. Der tiefste Grund für diese Tempelreinigung ist nicht der, dass ihr halt ein bisschen anständiger sein sollt beim Opferverkaufen und sonstige Dinge, dass es ein bisschen gesitterter zugehen soll. Das ist nicht der Grund für die Tempelreinigung, sondern Jesus tut hier ein Zeichen, indem er zwei Ankündigungen vom Alten Testament in sich erfüllt sieht. Zum einen wird im 14. Kapitel vom Sacharja-Buch Folgendes verheißen: Und es wird keinen Händler mehr geben im Hause des Herrn Zebaoth zu der Zeit. Vorausgesetzt ist der Tod des Christus, des Messias. Angekündigt wird es in Kapitel 12 und 13 bei Sacharja, wo es unter anderem heißt, und dieses Zitat kennen wir, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Eine zweite Ankündigung erfüllt sich hier in Jesus. Ankündigung vom Alten Testament. Jesaja 56 verspricht Gott das Kommen der neuen Schöpfung und die Bekehrung der Heidenvölker und sagt, Jesaja 56, Vers 7, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ein Bethaus, dann nicht mehr eine Opferstätte. Und Jesus bringt bei seinem Einzug in Jerusalem zum Ausdruck, ich, Jesus, bin der angekündigte, der verheißene, komische König, dieser merkwürdige König. Ich, Jesus, bin der König, der auf einem Esel reitet. Ich, Jesus, bin nach Jerusalem gekommen, um mein Leben am Kreuz für die Sünden der Menschen zu lassen und so die Brücke von uns schuldigen Menschen zum heiligen Gott zu bauen. Deshalb braucht es künftig auch keine Opfer mehr im Tempel. Deshalb treibt er die Händler aus dem Tempel hinaus. Logischerweise braucht es keine, wenn es keine Opfer mehr braucht, braucht es auch keine Händler mehr. Er treibt sie hinaus. Der Tempel ist keine Opferstätte mehr, sondern ein Bethaus, ein Haus zum Beten und sonst nichts. Das ist der tiefste Sinn von der Tempelreinigung. Nun, das Erlösungswerk Jesu hat stattgefunden, aber der Feind Gottes gibt sich noch nicht geschlagen. So ist die Welt auch heute, auch nach dem Auftreten Jesu in Israel, noch voller Streit und voller Krieg. Je länger, je mehr hat man den Eindruck. Die sichtbare Durchsetzung des Reiches Gottes wird erst am Ende aller Tage vor Augen liegen. Bis dahin ändert sich auf dieser Welt nur punktuell etwas zum Guten. Aber der Weg hat begonnen mit diesem neuen König, mit diesem in Anführungszeichen komischen König. Dieser König wird arm, das heißt, er kommt unscheinbar daher. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. So sagt es der Apostel Paulus mit seinen Worten im Philipperbrief, Kapitel 2. Wir haben es vorhin gebetet. Und auch der Prophet Jesaja beschreibt diesen so völlig anderen König. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Gottes König ist ein Freund der Kleinen und der Schwachen und der Armen. deren Name nicht im Geschichtsbuch steht. Keiner ist vergessen. Keiner von diesem guten König. Und dieser freundliche, gütige König, der da mit dem Esel einzieht, will nicht nur der König eines großen Volkes über die ganze Erde sein. Dieser freundliche, gütige König will unser ganz persönlicher König sein. Siehe, dein König kommt zu dir. Welcher König kennt schon alle seine Untertanen? Welcher König weiß alle Namen und liebt sie und nennt sie meine Freunde? Das tut nur der König Jesus. So wird es im 15. Kapitel vom Johannesevangelium uns berichtet, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde. Der irdische König, der irdische, reitet auf einem prächtigen Schlachtross. Und wenn er absteigt, setzt er seinen Fuß nicht einfach in den Dreck. Er geht auf einem roten Teppich. Und der richtige König hat einen roten, purpurfarbenen Mantel an. Purpur, das war die teuerste Farbe, die es in der Antike gab. Um 1 Kilogramm Wolle zu färben, musste man 120.000 Purpurschnecken töten, um diesen winzigen Tropfen Farbe aus der Schnecke zu gewinnen. Um 1 Kilo Wolle 120.000 Purpurschnecken. Der andere König reitet auf einem Esel und die Menschen stellen, was sie haben, ihm zur Verfügung und legen ihre Kleider in den Staub, damit er ja nicht im Dreck laufen und reiten muss. Der irdische König reitet auf einem Pferd, meist mit schwerer Rüstung, mit Schwert. Ein Pferd ist im Krieg gut einzusetzen. Ein Pferd rennt auf Spieße zu. Ein Esel tut das überhaupt nicht, denn der Esel ist viel zu klug. Nicht so dumm, zu klug. In biblischer Zeit galt der Esel, anders als bei uns, in biblischer Zeit galt er als ausgesprochen kluges Tier. Bileam, 4. Mose 22, die Eselin sieht den Engel des Herrn, der Bileam ist blind. Neben der Schlange in der Urgeschichte ist der Esel übrigens das einzige Tier, das im Alten Testament mal spricht. Nun, man sagt hierzulande, Esel sind dumm. Aber das stimmt gar nicht. Unter allen Huftieren schneidet der Esel bei Intelligenztests am besten ab. Esel auf der Weide testen mit ihren Barthaaren, ob der Elektrozaun angeschaltet ist. Pferde und Kühe lassen sich erst durch mehrmalige Stromschläge belehren. Kein Esel tritt auf einen unsicheren Weg, ohne vorher nachzudenken, ob er den Weg bewältigen kann. Über schmale Brücken und durch trübe Pfützen geht ein Esel nur, wenn sein Treiber es ihm vormacht. Folge einer Ziege und du wirst in einen Abgrund stürzen. Folge einem Esel und er führt dich in sein Dorf. So heißt es in einem spanischen Sprichwort. Ihren unverdienten Ruf als dummer Esel haben Esel höchstwahrscheinlich wegen ihrer Sturheit bekommen in unserem Kulturkreis. Aber genau diese Sturheit ist nicht ein Zeichen von Dummheit, sondern Beweis der Intelligenz. Wie regiert dieser König Gottes? Da lesen wir bei Sacharja, er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Unser König kommt hier also ohne Waffen. Dafür schafft er mit seinem Wort Frieden unter den Völkern. Er wird Frieden gebieten. Gebieten heißt, der sagt's. Er regiert durch sein Wort. Dieser König errichtet also eine geistliche Weltherrschaft, gegründet auf, nicht aufs Schwert, sondern auf sein Wort. Sehen wir, liebe Gemeinde, das Wort des Herrn ist das Entscheidende. Das hat Martin Luther wieder ganz neu entdeckt. Und Martin Luther hatte ein absolutes Zutrauen zur durchschlagenden und unumstößlichen Kraft des Wortes Gottes. Das sagt, das tut, was es sagt. Also, dieser König, von dem heißt es, das Wort dieses Königs ist entscheidend. Und deshalb ist für uns Menschen entscheidend, dass wir unseren Glauben nicht auf unsere Gefühle bauen, sondern auf das Wort des Herrn. So schön Gefühle der Geborgenheit, so schön diese Gefühle im Glauben auch sind. Unser Leben und Glauben können wir aber niemals auf unsere Gefühle bauen. Gefühle sind wankelmütig, wankend und letztlich nur ein Produkt unserer Seele. Wir brauchen einen Anker außerhalb von uns. Einen Anker außerhalb von uns. Wer einen unvergänglichen, ewigen Anker sucht, der kann den nur im Wort Gottes in Jesus Christus finden. Philipp Spitta sagt, er ist ein Fels, ein sicherer Ort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt und darauf wagt. Mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Gottes neuer König regiert durch sein Wort. Am Wort des Herrn hängt alles. Und so gilt auch im Umkehrschluss, wo wir Menschen das Wort des Herrn gering achten, wo wir das Wort des Herrn für ungültig erklären. Da verlieren wir den Halt. Da geraten wir in den Treibsand des Zeitgeistes. Dann ist unser Glaube von unseren Gefühlen abhängig, also von uns selber. Dann wären wir verloren. Und deshalb fragt Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Und er gibt die Antwort, mir ist's nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Also, allein das Wort des Herrn Jesus Christus gibt uns festen Halt und eine unzerstörbare Hoffnung. Er ist größer als alles, was gegen uns stehen mag. Also, so dürfen wir uns ihm, dem Herrn Jesus Christus, anvertrauen. Wir dürfen ihm gehören. Und das bedeutet dann auch im Umkehrschluss, wir gehören nicht unserem Lebenshunger. Wir gehören nicht unserer Angst, nicht unserer Schwäche. Wir gehören nicht den Sorgen, wie alles weitergehen mag. Wir gehören auch nicht unserer Angst vor der Sterblichkeit, sondern wir gehören ihm, Jesus Christus. Darum seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Amen. Singen wir vom Lied 9 die beiden Verse 5 und 6. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns annimmst, wie wir sind, und dass du uns liebst, obwohl wir so sind, wie wir sind. Aber wenn du schon heute in deinem Wort zu uns kommst, Herr Jesus Christus, dann lässt du uns nicht so, wie wir sind. Wenn wir dich wirklich einlassen, dann weichen Streit und Uneinigkeit. Dann werden wir dich loben, denn du öffnest uns die Augen für deine Größe und Majestät. Lass uns deine Nähe schon jetzt spüren, in den Gottesdiensten, überall da, wo wir uns um dein Wort und um deinen Tisch versammeln. Schaffe durch deinen Heiligen Geist die wahre Einheit unter uns Menschen, die wir so verschieden sind. Wir bitten dich für alle Menschen, die in diesen Tagen besonders gefordert sind, für die Verkäuferinnen und die Paketboten, für alle, die sich um Menschen kümmern. Wir bitten dich für die politisch Verantwortlichen, dass sie in diesen schwierigen Zeiten recht führen. Wir bitten dich für unsere Polizeibeamten und Soldaten mit ihrem Auftrag, dem Bösen zu wehren und für relativen Frieden zu sorgen. Herr, wir bitten dich auch für die Menschen, die an deinem Wort vorbeigehen und es gering achten. Öffne ihnen die Augen. Wir bitten dich auch für alle, die vor lauter Sorge keine Adventsfreude spüren. Lass ihnen und uns dein Angesicht leuchten und lass uns gemeinsam glauben, lieben und hoffen auf den Tag, an dem du wiederkommst und dein ewiges Friedensreich aufrichten wirst. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Platz zu nehmen. Jetzt singen wir das Monatslied mit dem Singteam zusammen. 850 im Birchle, Band einen Weg unserem Gott. Herzlichen Dank dem Singteam für die Mitgestaltung von diesem Gottesdienst. Herzlichen Dank für das Opfer vom ersten Advent. 1731 Euro für das Gustav Adolf Werk. Davon eine Einzelgabe von 1500 Euro. Die Kirchgemeinderäte zählten letzten Sonntag. Waren ganz weg, wo sie dort 300-500-Euro-Scheine, die ineinander neigewickelt waren, auseinandergemacht haben. Also herzlichen Dank für dieses Opfer, besonders auch für die 1500 Euro. Danke an den unbekannten Spender für dieses Opfer. Gustav Adolf Werk kümmert sich um evangelische Christen in der Diaspora im Ausland. Das Opfer heute ist für Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt. Herzliche Einladung, heute Abend Adventsmusik mit dem Kirchenchor Schopfler und Rieflinger, 19.30 Uhr heute Abend hier in der Bartholomäuskirche. Donnerstag, 20 Uhr Kirchengemeinderatssitzung in der Pfarrscheuer Oberiflinger. Und am Freitagnachmittag um 16 Uhr führt die Kinderkirche ihr Krippenspiel im Haus am Rödelsberg auf. Freitagabends 19.30 Uhr Bibelstunde mit Jürgen Grotte um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Herzliche Einladung zu allen Veranstaltungen, auch zum Familiengottesdienst mit Aufführung des Kinderkirchkrippenspiels am nächsten Sonntag hier 10.15 Uhr mit Pfarrer Steinhilber. Nächsten Sonntagabend, 19 Uhr, ist in Obrieflinger ein adventlicher Erwachsenenkreis in der Pfarrscheuer. Zur Fürbitte erheben wir uns. Aus der Gemeinde ist verstorben Herr Reinhold Meyer im Alter von 86 Jahren. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung ist am Dienstag um 13.30 Uhr. Wir vertrauen Reinhold Meyer dem allmächtigen Gott an, in der Hoffnung auf das Wort der Heiligen Schrift. Unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Wir beten, Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dir vertrauen wir Reinhold Meyer an. In deine Hände legen wir ihn. Sei du bei den Angehörigen in der schweren Zeit, die vor ihnen liegt. Schenke du den Trost deiner Gegenwart. Amen. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ. Wir singen diese Liedstrophe. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.